First of all, I have to excuse in the name of Gunter Reisinger and myself that Verena is the only representative of the huge impact of scientific and curatorial work coming from the part of women in that field, but all of your colleagues didn't either have time or were busy with other things, and in the end, you are the one who has to hold up this flag here. So, and it was a panel that we first conceived that was more or less half and half, yeah, but throughout various reasons this didn't work out. And so Verena has been following the development of net art very closely. We have been meeting each other in the field in Berlin and various other places throughout the last 15 years, and has been publishing one of the first overview publications in 1999 called Netzkunst, and then was active in the field of cyberfeminism, including also activities on the net by herself, so not only in writing on paper, but also in her own website and various kind of chat and blog activities before the name blog even was a popular one. And so it is a little bit comparable to the field that Mark Rees has been tackling, that there is a kind of practical part of working with the net and the other side of talking about the net. But still, her resume is a skeptical one as far as I see, and in 2001, you gave a lecture, What is a Net Artist?, where you talked about the Folgenlosigkeit, that in the end there was a huge amount of discussion and a big social process with not very much remaining of track if we look at the records, the official records. Our institute is going to change that. at the official records of the last 15 years. And so what is the reason why you didn't get the... net art historian that some people maybe expected you to be. That is evidently the title of your talk.
Yes. First of all, I should make 3 points. First of all, I want to thank. Sollen wir jetzt die Sprache eigentlich wechseln, weil eigentlich war es vorgesehen, dass ich solch auf Deutsch sprechen, oder?
Ja.
Okay. Also, so I would ask the English-speaking community to put their Also 3 Sachen kurz vorab. Erstmal wollte ich mich natürlich für die Einladung hier nach Linz bedanken und zum Zweiten eben 2 Entschuldigungen. Die erste Entschuldigung gilt der Tatsache, dass es eigentlich für alle Seiten viel angenehmer ist, wenn man frei spricht, aber es war jetzt eben die Verabredung, dass wir die Simultanübersetzung haben und wir haben unsere Manuskripte vorher abgegeben und auch der Zeit wird es gut tun, wenn ich an meinem Papier bleibe, denn sonst erzähle ich gerne stundenlang. Und zweitens ist, das wird sich gleich zeigen, ist es natürlich eine denkbar miserable Art und Weise, über webbasierte Kunst zu sprechen und Screenshots in PowerPoint zu zeigen. Aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen, indem ich über Untertitel und auch das Zusammenstellen von Bildern, also diesen eklatanten Mangel, ausgeglichen habe. Und in der Tat spreche ich auch zum Teil über Dinge, die es noch nicht mehr ganz so oder schon gar nicht mehr gibt. Why I never became a net art historian. Wie der Titel ankündigt, wird mein Vortrag der Frage nachgehen, warum ich nie zur Netzkunsthistorikerin geworden bin. Zwar mag die Formulierung zunächst suggerieren, die Gründe hierfür seien eher persönlicher und subjektiver Natur gewesen, zu meinem eigenen Bedauern ist dies jedoch nicht der Fall. Und die Gründe waren auch keineswegs immer dieselben. Vielmehr hat es über die Jahre hinweg signifikante Veränderungen und Verschiebungen in der Konstellation der Faktoren gegeben, die mich daran hinderten, eine entsprechende Position zu beziehen. Tatsächlich hoffe ich, dass mein Versuch, diese Konstellationen genauer zu untersuchen, einen weiterführenden Einblick in das ermöglichen kann, was zuweilen als eine oder sogar die Geschichte der Netzkunst bezeichnet wird. Darüber hinaus bietet sich in diesem Rahmen Gelegenheit, eine ganze Reihe methodologischer, technischer bzw. technologischer, ökonomischer und kontextbezogener Probleme zu diskutieren, die für eine systematische Beschäftigung mit den Entwicklungen in diesem Feld kultureller Produktion von Bedeutung sind. Zumindest war es das, was ich als mein Abstract einreichte, nachdem ich die Einladung bekam. Nachdem ich dann erfuhr, dass wir nur eine halbe Stunde Zeit haben, wird das mit dem ganzen Kontextbezogenen vielleicht ein bisschen knapper ausfallen, leider. Jedenfalls in diesem Sinne habe ich auch den Titel meines Beitrags gewählt, der, wie mindestens anhand der englischen Fassung auch schon der eine oder die andere erkannt haben dürfte, auf den Titel von Tracy Emmons Video Why I Never Became a Dancer von 1997 anspielt. Allerdings handelt es sich hier ebenfalls weniger um eine persönliche, denn um eine methodische Referenz, anders als bei Emin, die schildert, wie sie zunächst eine Karriere als Tänzerin anstrebte, um der muffigen Provinzialität ihrer Heimatstadt Margate zu entrinnen, möchte ich die Option auf eine Karriere als Netzkunsthistorikerin eben nicht unter den Vorzeichen einer individuellen Biografie zur Diskussion stellen. Zumal ich im Übrigen auch davon überzeugt bin, dass es weit sinnvoller ist, Emmons Video weniger als intimes Bekenntnis zu lesen, denn unter den Vorzeichen einer Soziografie, die auch auf das Betriebssystem Kunst bezogen werden sollte. Was ich hingegen übernehme, ist die Erzählform, also den Blick in den Rückspiegel, indem ich ein Stück Vergangenheit, das eben manche als Netzkunstgeschichte bezeichnen, näher betrachten will. Vor 1995. Schwierigkeiten habe ich von Anfang an mit dem Begriff der Netzkunst gehabt, zumal dann, wenn er sich allein auf webbasierte Kunst beschränken sollte. Kunst, die sich in Netzwerken verortet, Netzwerksysteme nutzt und oder thematisiert, ob nun technologische, soziale, semantische, hat es natürlich schon vor der Einführung des World Wide Web gegeben. I have to bend. This will fit. Okay. Hat es also natürlich schon vor der Einführung des World Wide Web gegeben. Bezieht man Netzkunstgeschichte dagegen auf das, was gemeinhin Netzkunst, also Net Art, genannt wird, also auf webbasierte Kunst, so lassen sich die Gründe, warum ich vor 1995 nicht zur Netzkunsthistorikerin geworden bin, allerdings umso leichter benennen. 1994 lockte ich mich von zu Hause aus noch mit einem knatternden, ratternden, langsamen Modem ein. Oft konnte ich dem leise rieselnden Schnee bzw. den Sternschnuppen im Logo meines Browsers zusehen, wenn nichts oder jedenfalls definitiv zu wenig passierte. Umso größer war ja natürlich die Begeisterung, wenn sich nach kürzerem oder längerem tapferem Harren tatsächlich Seiten aufbauten und als künstlerische Arbeit entpuppten. Zwar gab es zu dieser Zeit bereits Anhaltspunkte über Kriterien wie Netzgerechtigkeit, die Relation zwischen Technologie, Ästhetik und Konzeptualität nachzudenken, etwa wenn die HTML-Dokumente Schriften in die HTML-Dokumente Schriften oder Formate eingebunden waren, die mein DOS-Rechner eher eigenwillig interpretierte oder die für Menschen, die nicht in gut ausgestatteten Media Labs an Macs mit guter Grafikkarte sowie Glasfaser zum Server irgendwo saßen, zu erklecklichen Ladezeiten führte. Was für Telekom-Privatkunden bekanntlich ebenfalls etwas teurer war als für Hochschulangehörige in Übersee. Doch insgesamt war das Jagen und Sammeln von einem weitgehend positivistischen Zugang bestimmt. Das alles gibt es also. Und sicher noch viel mehr. Ich war durchaus davon überzeugt, dass es sich um relevante, das heißt eine kritische und auch wissenschaftliche Auseinandersetzung verdienende Beiträge zur zeitgenössischen Kunstpraxis handelte. Meine systematischen Überlegungen galten zu dieser Zeit, zumal vor dem Hintergrund einer eher überschaubaren Erhebungsgrundlage, dennoch weniger Kriterien einer kunsthistorischen Einordnung als einer anderen Frage. Wie würden sich die Kunstnetzwerke, namentlich The Thing, The Thing WBS, in dem ich damals noch selbst aktiv war, durch den Transfer ins World Wide Web verändern? Was bedeutet der Umzug in eine Arena der Repräsentation für die kommunikativen Aspekte und die Vernetzung, die bis dahin die wichtigste Rolle gespielt hatten? 1995 bis 1997. Was wiederum die Frage nach der Netzkunstgeschichte betrifft, so macht es vielleicht doch noch aus einem anderen Grund Sinn, nicht bei der heroischen Vorgeschichte zu beginnen, sondern mit jenen Jahren, in denen man begann, sie zu erzählen. Dazu gehört dann durchaus auch die Vorgeschichte selbst, wie etwa Dieter Daniels Essay »Die Kunst der Kommunikation – von der Mailart zur E-Mail«, der 1994 in der Neuen Bildenden Kunst, der ehemals aus der DDR kommenden Kunstzeitschrift in Deutschland, erschien. Wenn sich Menschen die Frage stellen, wie etwas wohl angefangen hat, was vorher war und was zur Entwicklung einer Kunstform geführt hat, dann zeigt es bereits eine gewisse Etablierung an. Und diese war auch hier vor Ort in Linz nicht zu übersehen. 1995 wählte die Ars Electronica nicht nur mit Welcome to the Wild World ein einschlägiges Motto, sondern führte zugleich eine neue Preiskategorie ein, nämlich die Kategorie Web, beziehungsweise damals auch noch stärker NetArt. Das Symposium selbst wollte sich zwar mit dem Mythos Information beschäftigen, was man primär jedoch eher eigentlich mit dem Internet bzw. den Informationsflüssen in einer verdrahten oder mittlerweile nicht mal mehr verdrahteten vernetzten Welt assoziiert, wie denn auch auf dem Katalogcover das A von Ars Electronica durch das damals notorische Ad in der E-Mail-Adressierung ersetzt worden war. Logo und Stabreim des Titelmottos Welcome to the Wired World zeigten jedoch bereits an, welche Entwicklung eigentlich ausschlaggebend für die Themenwahl gewesen war, nämlich die zunehmende Popularisierung des World Wide Web. Und tatsächlich wurden im Brucknerhaus nicht nur eine ganze Reihe von webbasierten künstlerischen Projekten bzw. Kunst- und Kulturplattformen vorgestellt. Mit Thomas Dreas Katalogbeitrag Netzkünstler oder Netzkünste, The Art and Artists of Networking, wurde auch der Versuch unternommen, einige der charakteristischen Prinzipien dieser Kunstform historisch zu verorten, also ein bisschen in die Richtung, wie wir das von Marc Ries gehört haben. Mein eigenes Interesse galt seinerzeit mehr einer kritischen Auseinandersetzung mit der aktuellen Produktion, einschließlich deren Verortung und Selbstverortung im Feld der Künste, wie theoretisch auch meine Beiträge für die Blitz Review belegen könnten, ein 1993 bis zunächst als BBS Board of the Thing gegründeten Online-Magazin für Kunstkritik, das 1995 dann ebenfalls aufs Web umgezogen war, leider aber heute eben nicht mehr im Netz zur Verfügung steht. Nun ist die Ars Electronica ein Festival für elektronische Künste und repräsentierte mindestens damals, als sich die institutionalisierte Kunstgeschichte im deutschsprachigen Raum mit diesem noch denkbar schwer tat, nicht unbedingt einen allgemeinen Status quo. Für Letzteren, weitaus markanter dürfte insofern das Jahr 1997 gewesen sein, als Katharine David eine Documenta eröffnete, bei der... das ist die Old Page auf Blitz Review. Nowadays. Eine Documenta eröffnete, bei der mit Simon Lamillière ein eigener Kurator für den Bereich der webbasierten Kunst zuständig war, während parallel dazu der Hybrid Workspace in der sonst als Ausstellungsraum dienenden Orangerie als temporäres Labor für Netzkulturarbeit bzw. in diesem Segment aktiven Gruppen zur Präsentation und Durchführung eigener Projekte diente. Mit ihrer durchaus prominenten Präsenz auf einer internationalen, vielleicht sollten wir einfach, na, ich mach das mal so hier, das ist doch viel bequemer, rück damit bitte. Mit ihrer durchaus prominenten Präsenz auf einer internationalen Großausstellung, die einem breiten Publikum den State of the Art der Gegenwartskunst vorzustellen verspricht, ob sie das hält, ist eine andere Frage, schien die sogenannte Netzkunst definitiv im Repräsentationsraum des Betriebssystems Kunst angekommen zu sein. Was das bedeutete, vermitteln recht prägnant die in dieser Zeit datierenden Arbeiten von Vukosic, und zwar nicht nur seine Raubkopie der Documenta 10 Webseiten, Documenta Done, also Document Dump ist ja das, was man im Browser sieht, wenn man es runtergeladen hat. Und das ist eben, damals konnte man noch in die Tiefe runterladen. Es gab ganz schöne Tools dafür. Hat man leider zu wenig gemacht. Sie kann einerseits als Stellungnahme gegen die Institutionalisierung webbasierte Arbeiten, genauer gesagt ihre Appropriation durch das Betriebssystem verstanden werden. Und tatsächlich konnte man sich fragen, ob eine Kunstform, die im Kontextsystem des World Wide Web verortet und, so man den Zugang nicht technisch limitiert, prinzipiell auch öffentlich zugänglich ist, überhaupt einer Präsentation im institutionellen Rahmen bedarf. Und ob eine solche institutionelle Präsentation nicht eher mit Limitierungen einhergeht, die in jedem Fall aber ein Gestus der Bemächtigung bedeutet. Ebenso konnte man sich angesichts von Kosits Intervention aber auch fragen, inwieweit es hier nicht nur um die traditionelle Rhetorik des Sezessionismus handelte. Anders als Kolleginnen und Kollegen wie Heath Bunting oder Jody war Kosits nämlich nicht unter den zur Documenta 10 eingeladenen Künstlerinnen. Obgleich er sich bzw. seine Arbeiten doch nicht ganz zu Unrecht bereits zu dieser Zeit zu den Classics of Net Art zählte. So this is what happened to his own page at that time, which is now back to his old server and URL. Ja, zu den Classics of Net Art zählte. Wobei das gleichnamige Projekt natürlich ebenfalls darauf ausgerichtet war, einerseits souveräne Distanz zum Betriebssystem Kunst zu signalisieren und andererseits eben doch als self-fulfilling prophecy zu funktionieren. Es war nämlich durchaus nicht so, dass die Szene, die Net.Art-Szene, als solche sich generell gegen eine Integration in das System Kunstgeschichte gesträubt hätte. Wie beispielsweise auch Natalie Bookchins im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit an der CalArts entstandene Story of NetArt bezeugt. Wenn diese nicht von ungefähr als Story, als Erzählung markiert ist, dann belegt dies vielmehr ein kritisches Bewusstsein für dieses System, das man in der Tat als ein System von Erzählungen verstehen kann, wenn man von der hegemonialen Perspektive einer gültigen, monographischen Geschichtsschreibung abrücken will. Genau dieses Spannungsfeld interessierte mich zu dieser Zeit weit mehr als eine kunsthistorisch orientierte Bestandsaufnahme und Untersuchung des mittlerweile in der Tat schon erheblich angewachsenen Feldes künstlerischer Aktivitäten im World Wide Web, 1997 bis 2001. Nicht zuletzt interessiert mich in diesem Zusammenhang auch die Geschlechterpolitiken, insofern nämlich vertraute Narrationen über ein angeblich problematisches Verhältnis von Frauen und Technik mit tradierten Exklusionsmechanismen des Betriebssystems zusammenkamen, um hinsichtlich der Wahrnehmung von sogenannter Netzkunst fröhliche Urstände zu feiern. Wenn ich mich daher unter anderem als Mitglied des Old Boys Network, aber auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit bewusst verstärkt mit diesem Komplex und diesen bearbeitenden künstlerischen Projekten beschäftigte, heißt dies allerdings nicht, dass mich dabei nicht auch formale, ästhetische und systematische Fragen beschäftigten. Und es bedeutet auch keineswegs, dass mir die Entwicklungen in diesem Feld, des Feldes webbasierter Kunst, per se aus dem Blick geraten wären. So hatte ich im Winter 1996, 1997 in Zusammenarbeit mit dem Institut für Moderne Kunst Nürnberg, das nicht nur einen Verlag und eine Bibliothek unterhält, sondern auch ein Archiv, das seit den 1970er Jahren Dossiers zu zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern anlegt, neben Büchern und eben auch ephemera wie Artikel, Einladungen und andere, also wirklich sehr ephemere Dokumente gesammelt werden, mit der Vorbereitung eines Sammelbandes zum Thema begonnen. In diesem Buch sollte es durchaus auch um so etwas wie Netzkunstgeschichte gehen. Vor allem aber ging es um eine vielstimmige Perspektive auf das Feld und es wurde im Schwerpunkt Künstlerinnen, KuratorInnen und KunstwissenschaftlerInnen, also jeweils mit großem I, eingeladen, die sich in ihrer Arbeit mit den Reibungsflächen zu den Kontexten beschäftigten, in denen sich webbasierte Kunst nun positionierte. Wenn man so will, also um einen problemdezidiert problemorientierten Zugang, der anstelle einer Geschichte ebenfalls verschiedene Geschichten erzählt. Also unter anderem gab es Beiträge, die das Verhältnis zu den Institutionen beleuchteten, wie ein Aufsatz von Bernd Miller zu Museen und webbasierter Kunst oder eben den Beitrag von Cornelia Solfrank, also über ihre Netzkunstarbeit, vielmehr Extension, ein Extensionsprojekt der Hamburger Kunsthalle. Es gab Aufsätze zu systematischen, ästhetischen Fragen, zur Bildlichkeit von webbasierter Kunst, wie von Hans-Dieter Huber und Gottfried Kerscher, über Community-basierte Projekte wie die Internationale Stadt oder auch die kollektiven Enzyklopädien, mit denen sich Heiko Idensens früher auch schon auf Floppy-Disk per klassischer Snail-Mail-Briefpost auf Floppy-Disk geschickten Vernetzungs-Enzyklopädie-Projekte beschäftigten. Und dann ging es auch sehr stark um diese Transfers in den Realraum oder auch in ein anderes Medium, wie zum Beispiel hier, es war ja ein Buchprojekt, in das Medium Buch, oder eben auch Kunst, die dann in den Realraum zurückwirkt, wie etwa Eva Grubingers Netzbikini, den Sie hier sehen, der jetzt mittlerweile gerade gerettet worden ist vom LBI oder dabei ist, gerettet zu werden mit The Thing, oder Christian Jankowskis Arbeit Getting Physical Digital. Charakteristisch für diese Zeit ist das Projekt aber auch insofern, als es durchaus den Versuch darstellte, seitens einer mit Kunstgeschichte befassten Institution mit webbasierter Kunst irgendwie umzugehen und hier auf Dauer etwas aufzubauen, was dann auch tatsächlich auch den Aufgaben dieser Institution entsprechen sollte. Und zwar war ein Netzkunstraum geplant damals und wurde auch angelegt in seinen Grundstrukturen, wo künstlerische Arbeiten also kommissioniert, also in Auftrag gegeben und unterstützt, in der Produktion unterstützt werden sollten, dann vermittelt werden sollten, auch über kontextualisierende Text- und andere Vermittlungsmedien und auch Fallstudien schon entwickelt werden sollten für die Dokumentation, weil das ja auch eine Aufgabe dieses Institutes für moderne Kunst war. Bezeichnend ist leider aber dann eben auch, dass diese Utopie grandios scheiterte, dort eben aufgrund der mangelnden finanziellen Mittel. Das tat sie allerdings aber eben auch andernorts, wo ganz andere strukturelle und finanzielle Mittel zur Verfügung standen. Man muss natürlich fragen, warum. Und hierfür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die von Fall zu Fall freilich recht unterschiedlich zu gewichten sind. Einer davon ist sicherlich die Art und Weise, wie sich viele größere Institutionen an dem beteiligten, was man damals schon den NetArt-Hype bezeichnet und auch kritisiert hat. Ab 1997, 98 wetteiferten insbesondere, aber nicht nur im angloamerikanischen Raum, also hier haben wir ein deutsch-österreichisches Beispiel, zahlreiche Institutionen mit ehrgeizigen Projekten webbasierte Kunst nicht nur im Rahmen von Ausstellungen zu präsentieren, sondern auch den Sammlungsbestand einzuverleiben. Wenn Letzteres zu jener Zeit von vielen in diesem Bereich Engagierten äußerst kritisch beobachtet wurde, dann dürfte es gleichwohl zu kurz greifen, dies allein einer Feindseligkeit gegenüber dem Betriebssystem Kunst oder auch dem System Kunstgeschichte per se zuzuschreiben. Als sich Nathalie Bookchin, Alexei Schulgin und das Duo Zero.org, Joachim Blank und Karl-Heinz Jeroen, mit einer in Stein gemeißelten Webseite, der ihrerseits per se als Persiflage auf eben diesen Hype verfassten Introduction to Net Art 1994-1999 an der ZKM-Ausstellung Net Condition beteiligten, konnte man es zunächst einmal vielleicht in einer ganz ähnlich ambivalenten, als eine ganz ähnlich ambivalente Stellungnahme wie Kosic Documenta dann verstehen. Einerseits wurde die Einverleibung in die traditionelle Institution nicht zu Unrecht durch den Transfer auf der Webseite dann wirklich in Stein, in Marmor persifliert. Andererseits integrierte man sich auf diese Weise eben doch in den Rahmen oder machte sich auch ganz besonders gut integrabel in den Rahmen, den man doch scheinbar so souverän in Frage stellte. Nun, vielleicht kann man den Beitrag aus heutiger Perspektive noch etwas anders sehen. Darauf komme ich ganz am Schluss nochmal zurück. Immerhin gab es jedenfalls in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre zahlreiche Institutionen, die sich sehr ernsthaft um eine Präsentation, Vermittlung, aber auch die kuratorische Betreuung von webbasierter Kunst bemühten. Etwa die Dyer Arts Foundation oder das Walker Art Center in Minneapolis mit seiner Gallery 9. Das war das, wogegen man sich wehrte, also die statische Präsentation auf Monitoren. Bei NetCondition war das eben auch so. Die Gallery 9 in ihrem heutigen Zustand der Einverleibung. Und auch der Whitney Artport, den wir ja eben auch schon kurz angeschaut haben, ist da eben Kommissionen vergeben und die Online-Präsentation großenteils eigentlich von gut aufbereiteten Hintergrundinformationen begleitet wurden, sicher zu den positiveren Beispielen zu zählen. Allerdings fällt schon beim Whitney, das in der Tat ja auch nun einen Sammlungsauftrag hat, ein Missverhältnis auf, das für die gescheiterte Utopie einer institutionalisierten Netzkunstgeschichte insgesamt bezeichnend ist. Historisch aber nicht allein dem Gegenstand geschuldet sein dürfte, dass eben, wie wir schon jetzt gehört haben, mehrfach webbasierte Kunst sich aus unterschiedlichsten Gründen sehr, sehr schwer für eine Präsentation im musealen Rahmen und auch für eine Konservierung eignet. Und auf diese Gründe komme ich jetzt gleich zu sprechen. Die Ausschreibung eines am Hugo Boss Award orientierten Preises für ein Gesamtwerk im Bereich webbasierter Kunst, wie der vom San Francisco Museum of Modern Art initiierte Webby, dem eine nur denkbar kurze Karriere beschieden war, ist da freilich frei nach Loriot formuliert nur das Sahnehäubchen auf dem Husarenzipfel. I don't know, perhaps it's not translatable. It's a very famous German comedy sketch. People who on holiday meet in a restaurant to celebrate their meeting during the holiday. And as there's only one of the famous dessert specialities left, they decide to share this. And but then they terribly start to fight over the.
Und sie streiten sich dann um dieses Sahnehäubchen auf dem Husarenzipfel. Das ist die Bezugnahme hier. Das ist die Bezugnahme auf die Institutionalisierung der webbasierten Kunst im Rahmen der musealen Politik, so wie sie in den 19. Jahren des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurde.
Dann, dass auch hier die Aktivitäten im Ausstellungs- und auch im Sammlungsbereich ab 2002 weitgehend eingestellt wurden, ebenso wie im Fall des Guggenheim Museum. Das ab 1997 durchaus mal vorgehabt hatte, im Rahmen des geplanten Virtual Museum auch in den Bereich der webbasierten Kunst vorzustoßen und danach aber fleißig wieder zurückgerudert ist. Was natürlich auch mit dem partiellen Scheitern der ganz speziellen Guggenheim-Expansionspolitik per se zusammenhängt. Allerdings natürlich auch nicht allein. Ja, das ist die großartige, das ist die Guggenheim Collection of Net-Based Art. it's really tremendous. And this is the word which was the starter for the web-based art part of the Guggenheim Virtual Museum thing, Bren by Shuli Chang. Oh, I'm sorry, I did not mention the name of the artist. Anyway, if you search the search engine, this project is still hidden. They restored it a little. It was offline for years, and now it's back online. It's there. You can really visit it, but you will never find it if you do not know about the particular address of the URL. You will never find this project because it's not in the search engine. And this site with the Virtual Projects collection is hidden because it was this kind of mess and shame with the Virtual Museum of Guggenheim. Anyway, but you couldn't retrace it. It's there. It's all online. Okay. Zusammenfassend kann man festhalten, dass für den NetArt-Hype wie auch die anschließende BAS institutionspolitische und ökonomische Faktoren eine wesentliche Rolle spielten. Den Museen ging es um Profilierung und Distinktionsgewinn, durchaus auch aus existenziellen Gründen. Sie erhofften sich dabei nicht zuletzt Finanzierung aus dem aufstrebenden IT-Sektor, die sie teilweise auch bekamen und die sich mit dem Platzen der Dotcom-Bubble auch ebenso schnell wieder in Luft auflösten. Ich spreche von den Museen ganz dezidiert als Institutionen, nicht von den Kuratoren, die die Museen einstellten und großenteils am Ende dann eben auch wieder entließen oder in ihren Jobs reduzierten oder sie wechselten die Abteilung oder bekamen etwas andere Aufgaben. Aber also ich spreche von den Institutionen der institutionellen Politik. Im Übrigen ist es freilich ein viel wesentlicheres Problem, wenn man also dann davon ein Stück weitergeht, dass sich relevante museumspolitische und ökonomische Strategien nicht nur oder eben natürlich nur sehr bedingt auf webbasierte Kunst anwenden lassen. Institutionen wie das Walker mussten erkennen, dass sich webbasierte Kunst eben nicht als Vehikel für die lokale Anziehungskraft, also zur Steigerung der Besucherzahlen eignet, die dann wieder für die Einwerbung von Fördermitteln in Anschlag gebracht werden kann. Privatsammler und Galeristen, deren Bedeutung für die Museumspolitik kontinuierlich weiter zunimmt, hatten ohnehin schnell erkannt, dass sich das klassische Prinzip der Aufwertung der eigenen Sammlung durch Musealisierung bzw. Museumsausstellungen, also das sogenannte Saatchi-Prinzip, auf webbasierte Kunst eben kaum anwenden lässt. Und die Museen selbst lernten die harte Lektion, dass das Guggenheim-Prinzip der institutionellen Expansion mit webbasierter Kunst eben nicht so einfach und schon gar nicht so billig zu haben war, wie anfangs vielleicht gedacht. Nicht nur eine angemessene Präsentation, sondern vor allem anderen das Sammeln und Bewahren erwiesen sich als finanziell wesentlich aufwendiger, um nicht zu sagen als kaum zu bewältigende Sisyphus-Arbeit. Nur, dass anders als Camus, Sisyphus, die Institutionen mit dieser Aufgabe bis heute nicht eben glücklich geworden sind. Und jetzt komme ich ganz schnell zum zusammenfassenden Schluss. Der Rest ist schnell erzählt. Nein, das ist etwas ungerecht, weil man muss dazu sagen, dass also webbasierte Kunst wird weiter froh produziert, aber die Probleme, über die ich spreche, die haben sich nicht wesentlich geändert. Okay, warum hängt das jetzt hier? Ist der abgeschmiert? Hallo? Sind wir hier zu sehr an den Drähten geklopft? Es müsste schon gehen. Ja, es geht wieder. Wunderbar. Kleiner Hänger. Sweet. Okay. 2002 folgende und ich komme zum Schluss. In jenen Jahren waren es und seit dieser Zeit sind es von Forschungsthemen abgesehen, in denen webbasierte Kunst eine mediale Form unter anderem darstellte, zunehmend, also spezifisch auf webbasierte Kunst bezogen, diese Probleme und ihre Konsequenzen, die mich beschäftigten, beziehungsweise nach wie vor sehr beschäftigen. Und die mich, wenn man so will, bis heute erfolgreich davon abgehalten haben, eine Netzkunsthistorikerin im klassischen Sinne zu werden. Anders gesagt, ich habe mich immer als eine Kunstwissenschaftlerin verstanden, die sich im Kontext ihrer Auseinandersetzung mit Kunst und deren Institutionen und den Medien und ihren Institutionen, einschließlich den Institutionen wie eben der Kunstgeschichte oder auch der Medienwissenschaft, themen- und problemorientiert mit einem breiten Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen und Medien befasst, unter denen webbasierte Kunst bzw. Netzkunst nur eine unter vielen ist. Speziell auf webbasierte Kunst bezogen gibt es allerdings noch einen anderen sehr gravierenden Grund, der eine solche wissenschaftliche Auseinandersetzung erheblich erschwert bzw. beeinträchtigt und es womöglich nicht nur mir perspektivisch nahezu unmöglich machen könnte, doch noch zur Netzkunsthistorikerin zu werden. Vielleicht würde ich das ja eigentlich doch gerne im tiefsten Inneren meines Herzens. Das ist allem voran der rasche Verfall einer Kunstform, die in mehrfacher Hinsicht, nämlich seitens der Hardware und der Software, und zwar verschiedensten Ebenen von Software, wie auch mit Blick auf das Kontextsystem, in dem sie sich situiert und mit dem sie vielfach auch sehr bewusst arbeitet, eine Kunst der instabilen Medien ist. Sie ist in vielen Fällen, also selbst unter idealen kuratorischen und finanziellen Bedingungen, also das Guggenheim versucht auch so sein Gutes da zu tun, selbst unter idealen kuratorischen und finanziellen Bedingungen nicht oder allenfalls partiell zu konservieren. So gesehen hätte es übrigens tatsächlich bei Zeiten mehr echte, brave Netzkunsthistorikerinnen oder mehr Künstlerinnen und Künstler, nein, also wie Vukosic, gebraucht, die einfach Documenta dann. Ich habe damals auch so ein Engine gehabt, ich habe es einfach irgendwie auch aus Achtung vor den Arbeiten. Ich habe es einfach nicht so perfide oft angewendet, mir eine gesamte Webseite bis in die untersten Strukturen runterzuladen, weil da oft eben diese Server-Ebene, die war nicht abgesichert und man konnte eigentlich konnte man alles klauen. Das hätte man mal tun sollen vielleicht, aber selbst das hilft natürlich nur begrenzt weiter. Ich bin an meinem letzten Satz. Das passt doch hervorragend, so war das auch gedacht. Dass viele frühe Arbeiten eben nicht rechtzeitig mit den verfügbaren Mitteln der Kunstgeschichte erfasst worden sind, erweist sich heute nämlich als existenzielles Problem. Existenziell vor allem für eine Kunstgeschichte, die ihres Namens würdig sein will. Schon jetzt fehlen uns unendlich viele Daten, die für eine gewissenhafte Kunstgeschichtsschreibung überhaupt erst die Basis darstellen würden. Und man muss kein Pessimist sein, um vorauszusagen, dass die Initiativen, die sich vielerorts, so eben auch hier in Linz mit dem LWI, konstituiert haben und versuchen, in Pilotprojekten wichtige Grundlagenarbeit zu leisten, bestenfalls die oberste Spitze eines schon längst weggeschmolzenen Eisbergs werden retten können. Ob und unter welchen Konditionen spätere Generationen hier einmal auf ein Berufsbild wie Netzkunsthistorikerin überhaupt optionieren werden, aktuell scheint es mir nicht zuletzt darum zu gehen, diesen späteren Generationen wenigstens ein paar kleine Brocken auf einem Forschungsfeld zu sichern, das weniger Netzkunstgeschichte genannt werden sollte, denn vielleicht bestenfalls eine wie auch immer rudimentäre Netzkunstarchäologie. Und so gesehen, vor diesem Hintergrund, war es ganz sicher nicht die schlechteste Idee, eine Webseite bei Zeiten in Stein zu hauen. Leider habe ich diese Arbeit im Museum ausgestellt vor der Wand gesehen. Ich wäre sehr neugierig, ob auf der Rückseite der schöne, einfache HTML-Code auch eingemeißelt ist. Das wäre natürlich notwendig. In diesem Sinne, vielen Dank.
Very short introduction because we again lost a little bit of time. Thank you very much for your lecture, where I could most of it agree also from my personal perspective, and I could do the same by telling you why I never became a video art historian, because we have a kind of difference in age that would have been suitable for me to start that in the early 1980s, what you have been starting in the early 90s. So it would be basically the same story why I never became a video art historian. But I see one big difference that video art came in the world when there was already TV and it had a clear enemy in the field of mass culture. And net art entered the world even before the internet became a mass medium. And in its early career, it embraced the medium, and it was an emphatic utopian art, pathetic sometimes, that was continuing this idea of the global village of Marshall McLuhan. And it only reversed itself against the medium with, for example, the work by Blanc on Hieron, this stone you have been showing in the end, at the moment that it was clear that it will not remain a community-based, self-determined medium, but that it will somehow enter the product consumption field of mass media in much a different way than the initial hopes were. So I think that the hype and decline you were sketching has two sides of it. It has this side that you were sketching why the museums couldn't handle it and the art market couldn't handle it, but it was also so closely tied to the rest of the environment so that it died somehow down with the decline of the new economy. Although it was at that time already fighting against the new economy, that was not visible for most of the public outside, and they'd say, okay, this whole net thing is over anyway, and let's dump net art together with all the other hopes we had, you know. And so, yeah, okay.
I would say, I try to point out that this there is also a very direct link that between this dot-com bubble goodbye and the net.art goodbye, in the very precise terms that net art was in part, at least in part,
for the museums a kind of attachment to a profile to make them look very, very bright and technology oriented without getting into trouble with all these machines. I mean, many of these museums had experiences with video art, and these experiences were in part bad experiences. They would have a collection, could not show it, and so on, and with conservation of video and so on. And they noticed that each kind of I'm normally talking about electronic art. I do not like the term media art as well, because I do think there's no art without media. Anyway, they had this bad experience with electronic arts and computer-based art forms, installations, and so on at that time already, because in the 80s, end of the 80s, some museums tried to show this kind of, and they realized, oh, it's fucking expensive. It's not, we can't handle that. And then it was net art. Net art was curated. It was produced somewhere else. It was on a server somewhere else, and perhaps one could take it on your own computer. But anyway, it did not look really expensive. It did not look really, really complicated. And so on, and at the same time, it was really wow. It was it gave the institutions a kind of profile to be to be able to get funding from the dot economy, and so there's this direct link also. Perhaps this is one first questions from the public. Yes.
Maybe we just stick to the colleagues. No, you just can go. It's fine. Yeah. Maybe you and Ted, and then we have to finish. Sorry.
This is not working. This is not. Oh, it is working. Good. There always seems to be an implication, this kind of discussions, that at some level net art has failed, or something has not worked properly.
No, it has not failed.
I'll rephrase it then. That there has been some lack somewhere that, you know, where somehow it's failed to be appreciated by the museum or gallery or something. And what I sometimes feel is that the implications of net art have succeeded fantastically. You know, things like Google Earth, or MySpace, or Wikipedia are extraordinary things, and they don't need validation by a gallery. And much of what NetArt has done has been merely to kind of open out that space for other kinds of things. And I wonder if we, and I'm very guilty of this, are in danger of, you know, fetishizing art, art history, the artwork.
Very short, because I was really not talking about the failure, the up and downs of NetArt, of web-based art, but the why I never became net art historian. So what I was talking about was the failure of art history, not of net art as such, because certain kinds of net art had perhaps their time. There will be others that will have their time later, perhaps with other media technologies and so on. Because the context is lost of these kind of work. Who failed was art history. And why did art history fail? Because art history is, at least at that time, during my living times, deeply market-oriented. It's not so visible, but it is in a way. What comes into books, what comes into catalogs, is a work that is in institutions or funded by galleries and or. Yeah, and that's it. And so there's this strong impact of the market and of the institution on art history, on what goes into the memory of art history. And that's a production of 19th century, basically. We could go back and analyze that, how this kind of market history structure, this deeply, that our historic memory is so deeply intertwined with economy. So this is perhaps the context we should really discuss about, because this is one of our major problems. And it's nice that Google attracts attention and is used by everybody, but who is really thinking about what he or she does when researching with Google? Writing history in a completely wrong way.
Yeah. So that our memory is so deeply linked with economy would almost be linked to your lecture, maybe. Yeah. But there are two persons who still have two questions, so maybe you can summarize that, yeah?
No, I just want to make a remark. Unfortunately, I happen to be part of the history. Because in 1994, I built this virtual museum. And I had big fight with museums, real world museums, that to adopt this concept and to take it as real. But being institutionalized type of museum, they say you can go to hell, I mean, in a very nice way. So, but I strive on and I carry on. And then what I found out through some research, and in 1997, 1998, I gave some papers in the US talking about digital museum. So I found out there's one big problem about museum, because they don't understand the difference between digital, virtual, web, net. So anything, and electronic, so to all these work, you know, technically they are very different. And even the word web art, net art is totally confused now. I mean, I'm not talking about here, I'm talking about in general. And there's actually an effort in Canada now. They're trying to make a dictionary of all these kind of stuff. The point is, the Guggenheim's example that you bring out, virtual museum means a museum that does not exist in the real world. Then you say virtual, but Guggenheim exists in the real world. At least there are five that I have visited, I know. So that is not virtual. So people would rather like to go to a real world museum if they exist in the real world. But people will visit a virtual museum if they don't actually exist in the real world. And also because of the technology involved, as what you have rightly pointed out, net art can become extremely complicated depending on what you want to do. I mean, the first experience I had was in 1995 in SIGGRAPH. You know, at that time, you can be sitting anywhere in the world and join in and create net art. But museums still don't understand, you know, I don't know about today. So I think anybody who's interested in this should fight for this good cause downstream, okay, upstream, whatever, you know, in time to come. Thank you.
Okay, thank you very much for your contribution. Ted, maybe you can add on that, and then we just...
This talk has been very edifying from a perspective of someone who obviously knows the, shall we say, the official art world, of which museums are the backbone, let us say, museums and galleries and agents. But what we've seen growing has been a mass phenomenon with millions of new people, and while they may not be official artists, surely many of their works can be considered art. So I wonder where this is in your perspective, because, and also where something like the Wayback Machine and Brewster Kahle's Internet Archive fall in, because of course he's just archiving everything he can get. Of course, it's only the surface layer, because none of the server-based stuff can be brought forth.
Yeah, I was just shortly referencing these kind of archive modes, because I could tell you how I started to archive, because I had no own graphic program, so I used my analog camera to photograph my screen, and then I had a program when the roots, the server roots, were not protected by passwords. In early times, many people and also even many institutions forgot really to password secure their directories, so you could get everything with certain tools at that time at hand. You could really embed that, I think, even in your Netscape browser. It
was so really maybe you should have become a net art dealer in the end.
I think so. No, because the context is always lost. Yeah. And a context referring art for... Yeah, and then now, of course, it's a completely different situation. If you use the Wayback Machine, it goes only back, of course, because he tried to cover all, but he forgot the images. and exactly, you have these different browser perspective software problems also embedded in the Wayback Machine. So, I used it just to show the rotten state that you get if you use the Wayback Machine. And many people really think they get the old sites, or they get a picture of the old sites when they use the Wayback Machine, and this is really a problem. One should write about that. And yes, on your last question, of course, in my research and also in my writings, I wrote a lot of, and I'm still writing a hell lot of stuff on other web-based cultural activities and also other art forms. I was really talking from these traditional art historians and why I did not become an art historian of that kind perspective. So it was very limited on this context, which was perhaps also because I was invited to this kind of panel form. But
okay.
you're completely correct, and of course that's why I said net art is not at all. I mean, people make use of different kind of engines, and they fucking don't use silly certain kinds of browser systems and software, but create it on their own. They create their own new kind of net art forms.
Okay, we have to.
This is the utopian perspective.
Yeah, I find this a very important aspect, this question, if there is still the rules of the art system applicable to the interesting creative activities happening in the field of Web 2.0. So maybe this is a kind of socialist model. You want to tag on that maybe later on.